Worten hat sich ja auch eine Idee.
Dann habe ich ja dann angefangen, dass wir aus dem Fenster geschaut haben und uns gefragt haben, ob heute ein schöner Tag ist. Weil wir wissen ja alle, eines schönen Tages wird Jesus wiederkommen. Und da stellt sich ja die Frage, ist denn heute ein schöner Tag oder ist heute ein verregneter, unseliger Tag? Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass genau heute Jesus wiederkommt? Ein paar Wochen später haben wir über Wunder gesprochen, über Beten. Und dort hatten wir auch eine Geschichte ausgelesen von Sodom, wo Abraham mit Gott redet. Und das möchte ich mal vorlesen nochmal. Also 1. Moses 18, Verse 21 bis 32. 1. Moses 18. Moses 18, 21 bis 32. Und dann sprach Gott: Warum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das mir vor mir gekommen ist? Oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse? Die Männer wandten sich angesicht ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn die Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Es können vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen, den Ort nicht vergeben, um 50 Gerechte willen, die darin wären? Das sagt gerne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit den Gottlosen. Dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterbunden, zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn dann die ganze Stadt verderben um der 5 Willen? Er sprach: Finde ich auch darin 45 Gerechte, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr vor, mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Aber er sprach: Ich will ja nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich nochmal rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Aber er sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben, der 20. Ich will die Stadt nicht verderben, um der 20 will. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch ein einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Aber er sprach: Ich will sie nicht verderben, um der 10 will. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder an seinen Ort. Welch ein Ringen hier Abraham mit Gott hat. Er kämpft. Er stellt sich Gott gegenüber und sagt: Das möchte ich so nicht. Ich möchte nicht, dass diese Stadt kaputt geht. Ich möchte, dass sie errettet wird. Und fängt an, mit Gott zu feilschen. Er stellt sich nicht einfach hin, dass Gottes Willen einfach so ausgeführt wird, dass einfach nur alles über uns herkommt und wir nicht die Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen, sondern er ringt mit Gott und kämpft. Wir werden am Ende nochmal darauf zurückkommen. Letzte Nacht, letzte Predigt, ich weiß nicht, wer da von euch alles da war, haben wir ja über Wunder gesprochen. Wir haben gesungen: Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Und dann habe ich angefangen, so Wunder verbinden zu wollen und können mit so einem Wasserglas, mit Zucker, und dann haben wir gerührt und proklamiert und proklamiert. Wir waren jetzt alles noch dabei, wir haben das denn überhaupt alles miterlebt. Sehr gut. Keiner hat da.
Udo war bestimmt da.
Wir sind nicht ein Zeug, was auch da.
Ja. Was mit Wasser und Zucker, das
weiß ich. Da war was, ne? Eieiei. Naja, auf jeden Fall ging es ja um Wunder. Das ist ja etwas, was so klar ist. Und wenn man da einen Zucker reingemischt hat, dann war es ja jede Menge Zucker. Und ich habe ja wirklich hier, glaube ich, gefühlt so, also für mich eine Ewigkeit gerührt. Ich wahrscheinlich mal so 10 Minuten oder so. Also auf jeden Fall lange, weil ich hatte es zu Hause nicht ausprobiert. Ich hatte mich darauf verlassen, dass das passiere. Wir haben gesehen, wie da eben in dieser Transformation und dabei Lehrleitung, dass dann alle Krankheiten, alle Depressionen, alle Probleme, die wir in uns haben, alles, was wir in uns tragen und so blurry ist und so schwer ist, dass das aufgelöst werden kann in Gottes Wort. Dass Gottes Wort das Ganze aufnehmen kann und dass das alles aufgelöst wird. Wir haben hergeleitet, natürlich sind die Problemchen und der Zucker, der ist ja immer noch da. Das Böse ist natürlich noch da. Unsere Sorgen, unsere Lasten, die sind noch da. Aber die sind vermengt, die sind aufgenommen in Gottes Wort. Was ihr nicht wisst, ist, dass ich ja genau diese fast Provokation, ja fast für mich auch herbeigesehnt habe, herbeigewünscht habe. Denn ich war selber mit mir in einem Kampf und ich brauchte einen Beweis, ich brauchte wirklich etwas zu sehen, dass etwas funktioniert, dass Wunder dürfen und auch da sind, weil im Hintergrund was ganz anderes ist, eine größere Sache. Dann brauchte ich selbst für mich brauchte eine Bestätigung, dass das, was man sich auch vornimmt, auch funktioniert. Auch wenn man es vielleicht noch nie vorher gemacht hat. Und auch wenn das ganz komisch wirkte, dass das nicht aufgelöst war. Das dauerte lange, bis man berührt und berührt hat. Und dennoch habe ich mich darauf verlassen, dass das, was ich gelesen habe, das, was ich wusste, das, woran ich glaube, auch funktioniert. Ich bin hier, um Licht in diese Welt zu bringen. Ich bin hier, um Freude in diese Licht zu bringen. Und sei es auch nur für einen kurzen Augenblick. Und besonders diejenigen, die beladen sind, die arm sind, die Probleme haben, genau denen doch Zuversicht und Hoffnung zu geben. Und wenn ihr euren WhatsApp-Verlauf mindestens scrollt, auf den 5.4., werdet ihr sehen, was ich meine. Denn am 5.4. oder am Tag vorher habe ich tatsächlich das gesamte Zirkuszelt vom Zirkus Florida erholt und mit über 400 Leuten voll gemacht und gesponsert. Wir hatten auch gesprochen, dass ja, wenn so Wunder passieren, das Ganze ja nicht irgendwie so im Stillen passiert, sondern Wunder sind ja so eine Schlagzeile. Da ist jemand, der konnte die Kinder kriegen und man liest noch Schlagzeile, Großfamilie im Zoo. Oder man liest dann jemand, der vielleicht immer klein und düster war, ist auf einmal auf der Bühne. Und ähnlich war das dann auch hier tatsächlich. Also ich habe es tatsächlich geschafft, mit dieser Aktion in die Zeitung zu kommen. Ja, cool. Das Ganze aus, ne? Video habt ihr ja auch gesehen, mit der Bürgermeisterin, ne? Die war auch dann da. Das heißt, die große Aktion, die eigentlich, wo ich am Zweifeln war, war nicht das Wasserglas mit ein bisschen Zucker und dass das so 10 Minuten dauert, bis man das rührt und rührt und rührt und man nutzt nicht, ob das funktioniert. Sondern das war nur der kleine Beweis, mach weiter, das Große wird auch funktionieren. Vertraue auf Gott, das wird schon laufen. Im Grunde stehe ich auch jeden einzelnen Tag vor dieser Welt, vor Mitmenschen und frage mich, habe ich überhaupt die Kraft dafür, wenn etwas zu bewirken? Habe ich überhaupt die Kraft, Licht zu sein, zu schreien, etwas weiterzugeben, wofür ich selber stehe, wovon ich selber überzeugt bin? Und woher soll denn überhaupt die ganze Kraft kommen? Wer motiviert den Motivator? Jeder von uns hat eine Wunschliste. Wir haben viele Wünsche. Und wir beten da ja auch immer erwartungsvoll zum Vater, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Ich hätte gerne meine Gesundheit wieder zurück. Ich hätte gerne ein paar Jahre wieder zurück. Ich hätte gerne einen Partner. Ich hätte gerne Kinder. Ich hätte gerne ein Auto. Ich hätte einen super guten Job. Ich wünschte, ich hätte ein Haus oder noch besser mehrere Häuser. Ich hätte gerne ein Auto oder noch besser noch mehrere Autos, so zum Auswählen, je nachdem, welche Schuhe man gerade trägt. Ich wünsche mir, könnte schöne Urlaubsreise machen oder mehrere Urlaubsreise. Am besten noch immer nur im Urlaub leben. Ich wünsche mir Freunde, eine Gemeinschaft, mehrere Freunde, mehrere Gemeinschaften, mehrere Klicken. Fest und eigentlich in der Gemeinde. Ich und meine Frau, wir haben so ein Wunschbuch. Aber irgendwann mal in unseren ganzen Ausbildungen mal gelernt, so ein Wunschbuch, so wie ein Fotobuch. Und da schreiben wir immer unsere ganzen Wünsche rein. Wir schreiben rein, was wir uns seit 2000, 2004, so gewünscht haben, sind ja fast 20 Jahre jetzt auch zusammen. Und es gibt ja auch ein Geheimnis, zum Glück nicht. Es scheinen zwei Daten da rein. Einmal, wann wir uns das gewünscht haben und wann es in Erfüllung gehen soll. Die meisten Sachen müssen ja nicht morgen in Erfüllung gehen, sondern das ist ein Wunsch, das ist ein Ziel für dahin. Und dann gut, über 20 Jahre mittlerweile sind immer noch viele Wünsche da drin. Aber viele wurden so dermaßen übererfüllt, das ist ja ein Wunder gewesen. Und diese Wunschliste, die ich mit meiner Frau habe, dieses Buch, das lesen wir uns ja nicht jeden Tag vor. Ich meine, stellt euch mal vor, ich würde jeden Tag meiner Frau vorlesen, was ich mir wünsche. Also irgendwann wird die Doktor nach dem dritten, vierten Mal der Wiederholung mir sagen, aber ich bin doch nicht doof, ich habe dich verstanden. Ähnlich ist es auch mit unserem Gebeten zu Gott. Oft wiederholen wir immer wieder unsere Wunschliste und er sagt einfach immer, ich habe dich gehört, ich bin doch nicht doof. Bringst du einen Weg, du platzierst es bei Gott und Gott weiß Bescheid. Du wiederholst nicht jeden Tag dein gleiches Gebet. Ich brauche out. Und dann sagt er, ich habe dich verstanden. Das Leben besteht mehr als genau zwei Autos. Denn Gott hat ein Timing. Gott ordnet deine Wünsche, weil du immer die größte Freude damit hast, wenn du etwas, das du wertschätzen weißt. Er ordnet alles so, dass in deinem Leben am Ende alles wunderbar wird. Und Gottes Kinder bekommen auch alles, was sie sich wünschen und alles, was sie auch brauchen. Denn in Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, Verse 25 bis 34. Warum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht ihr die Vögel, die unter dem Himmel, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf den Feldern, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomon in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das sowohl heute noch steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Warum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden, wenn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Das ist so eine Wildcard. Das ist ein Versprechen. Ich brauche mich nicht, um mich zu sorgen, denn Gott wird sich um mich kümmern. Das ist doch die Basis meines Glaubens, dass ich ja nicht nur auf mich fokussiert bin, sondern dass ich ja auch auf andere schauen kann. Dass ich immer genug habe, genug Liebe habe, genug Kraft habe. Bruno predigte letzte Woche, das ist ja immer das, was ich ja verstehe, so aus dem Englischen heraus, daher also in der freien Interpretation habe ich verstanden, dass er meinte, unsere Gebeten haben so eine langartige Wiederholung. Man macht immer wieder Rituale, immer wieder die gleichen Sachen. Man wiederholt diese Wunschlisten. Und statt in aufgehenden Gesprächen mit Gott zu sein, in Kommunikation, mit dem Austausch, mit Gott zu ringen, endet das immer in monotone Wiederholung. Das heißt, Gott ist in deinem Leben. Und wenn du alle deine Gebete, all deine Wünsche bei Gott platzierst, dann wird Gott auch aus dieser Wunschliste sprechen. Problematisch an Wundern ist, dass man sie vergisst, dass es so schnell geht. Alle haben Ereignisse, Punkte in ihrem Leben mit Gott, wo man sagt, das war Gott, da hat er gewirkt. Desto weiter man aber sich von dem Ereignis entfernt, desto verschwommener wird es alles. Und es zeigt also ganz, ganz eng mit Gott zusammen, wenn man sagt, nur das war Gott, das habe ich gesehen, das war, das konnte nur Gott sein, das war ein Wunder. Und dann vergehen Stunden, Tage, Monate. Wenn man sich dann nochmal bewusst daran zurückerinnert, wie Gott gewirkt hat, weiß man, das stimmt, das war da. Und dann geht das Leben leider weiter und man braucht Abstand. Aber das muss ja nicht passieren, denn das braucht man, wiederholt man auch wieder einen Kontakt mit Gott. Man muss wieder in Kommunikation mit Gott gehen. Man muss wieder mit Gott ringen und falsch und sagen, Gott, hier bin ich, mach was aus mir, führe mich. Wenn du also mit Gott redest, wie er Wunder schaffen kann, wie er auch in deinem Leben schon Wunder geschafft hat, dann frage doch Gott, was kann ich heute für dich tun? Wenn deine Gebete, die du betest, dann auch selbst dir nicht Respekt einflößt und du sagst, das geht mir doch dahin. Wie sollen die denn Satan Respekt einflößen, dass du da stehst und strahlst? Du bittest Kleinigkeiten, für die bist du auch gar nicht gemacht. Du bist dafür gemacht, dass du strahlst, dass du in dieser Welt Licht hineinbringst. Dass du Christus hinausbringst. Wir müssen sehen, ob wir ein komfortables Leben als Christen haben, wo wir uns in der Gemeinde zurückziehen, in unseren Netzwerken, oder ob wir hinausgehen und zeigen, dass wir für Christus stehen und für Christus da sind und Gott dort dienen, dass wir für unseren Glauben einstehen und uns die Macht gegeben werden. Wir haben so viele Möglichkeiten und so viele Talente. In Markus Kapitel 11, die Verse 23, 24, Markus 11, 23, 24. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Ja, was ist denn, wenn das jetzt nicht nur rhetorisch gemeint ist und wir tatsächlich die Mächte hätten, Berge zu versetzen, sofern unser Glaube ein bisschen mehr als ein Senfkorn ist? Was ist, wenn wir tatsächlich stark sind in dieser Welt? Wenn wir mit Mächten ausgestattet sind, der nächsten Liebe, der Zuversicht? Schiebe ich die Verantwortung auf Gott? Dass Gott soll irgendwas machen? Oder nehme ich seine Kraft an und fange an, auf Berge zu versetzen? 400 Leute passen in so ein Zelt. Stell dir mal vor, du betest zu Gott und betest, Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Du betest dein ganzes Leben lang, Gott, lass mich im Lotto gewinnen, Gott, lass mich im Lotto gewinnen, im Lotto gewinnen, im Lotto gewinnen. Und eines Tages bist du tot und stehst vor Gott und dann sagst du, ich weiß nicht, warum du gewinnen wolltest, aber ich hätte dich gewinnen lassen, sofern du einen Lottoschein ausgefüllt hättest. Kein einziges Mal Lotto gespielt und dennoch darum gebeten, dass man im Lotto gewinnt. Beten alleine reicht nicht. Beten ist der Anfang. Wir müssen etwas tun, wo Gott uns anstoßen kann. Gebet ist nicht der letzte Schritt, ist nicht das Finale, sondern mit dem Gebet fängt der Weg erst an. Mit dem Gebet fordern wir Kraft, fordern wir Gottes Beistand an, dass er mit uns geht. Wir bleiben nicht sitzen und beten. Wir beten und gehen los. Viele von uns leben auch in den gestrigen Tagen. In das, was war und das, was hätte sein können. Das Problem ist nur, wenn wir in den gestrigen Tag leben, können wir den heutigen nicht mehr leben, weil der ja gestern gelebt worden ist. Das heißt, wir können ja nicht das heute machen, was wir ja gestern gemacht haben, weil ansonsten würde das ja das, was gestern ja war, irgendwie vorgestern, weil ja irgendwie funktioniert das. Sagt ja auch Matthäus Kapitel 6, 36, 6, 34. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag muss für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug seiner eigenen Plage. Und das ist übrigens nicht nur für den morgigen Tag, dass er eine Plage hatte, sondern auch der gestrige Tag hatte seine Plage. wenn der gestrige Tag seine Klage hat und ich das doch weiß, dann ist es doch in Ordnung, damit abzuschließen und zu sagen, das ist gestern halt passiert. Und es wird heute schon passieren. Und morgen wird wieder was passieren. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich jeden Tag zuversichtlich bin, dass ich diese neue Probleme mit Gottes Hilfe auf Unterstützung überwinden kann. Was ist heute in deinem Herzen? Was ist heute das, was dich betrübt? Wie möchtest du denn heute leben? Wenn wir aufwachen und wir fangen an mit unserem Morgengebet. Gott, ich habe keine Ahnung, was heute passieren wird. Aber es wird gut. Weil du es tust. Heute zu leben bedeutet auch, dein Leben aktiv zu gestalten, hinauszuschauen und zu prüfen, was kann ich denn heute bewegen, was kann ich denn heute tun. Gott macht jeden Tag, macht Gott ein neues Wunder auf. Und jedes Tag brauchen wir, schwach und ungläubig, wie wir manchmal sind, frisches Brot. Frisches Manna. Du lebst von jedem Tag von frischem Brot. Und dann habe ich das auf Englisch probiert, ich will ja auch mal Englisch. Das bedeutet, this is how we're living the fresh, bright lifestyle. Jeden Tag frisches Brot. Das Problem an der Strategie ist, dass wir so zugedröhnt sind von liegen gebliebenen To-Dos. Dass wir so voll sind von liegen gebliebenen To-Dos. Dass unser Leben so beschwert ist von dem, was wir gestern noch machen und erledigen wollten, von dem, was wir gestern erreichen und erzielen wollten, dass wir ja heute überhaupt keine Zeit haben, aber wir müssen ja das noch machen, was wir gestern liegen lassen. Wir sollten aufhören, den gestrigen Tag hinterher zu jagen und heute mehr hindern, was Gott heute von uns haben möchte. Dass wenn Gott zu uns spricht, wir in unseren Köpfen leer sind und aufnahmebereit sind, die neue Botschaft zu empfangen. Es gab mal so einen Bauern, diesmal die Geschichte. Und der Bauer war in seiner Scheune und verlor seine alte Uhr. Und draußen war so eine Horde Kinder und sagte, Kinder, kommt mal rein, geht durch die Scheune und sucht mal eine Uhr. Wer die Uhr findet, der kriegt eine riesige Belohnung. Die ganzen Kinder rollten durch die Scheune und blieben alles auf. Und das ging zwei, drei, vier Stunden so, bis die Kinder keine Lust hatten und natürlich auch die Uhr nicht gefunden worden ist. Ein Mädchen kam zu und fragte, frag ich noch mal ein. Das Mädchen ging in die Scheune, in den Stall, setzte sich auf die Bank, schloss die Augen und war ganz, ganz ruhig. Nachdem sie so 10 Minuten ruhig war, stand sie auf, lief durch das Heu, bückte sich und nahm die Uhr. Und der Bauer fragte, wie haben alle etwas was gemacht? Das haben 20 andere nicht gemacht. Laute, große Tüten. Das Mädchen ging rein, ja klar. Aber es ist doch ganz logisch. Ich gehe hinein, werde ruhig, mach meine Augen zu und fange an, die Uhr ticken zu lassen. Dieses Ticken ist Gottes Wort. Und es tickt. Und es tickt immer weiter. Aber wir haben einen zu lauten Pegel schon in unserem Kopf drin, dass wir das nicht mehr aufnehmen können. Weil Gott flüstert. Und so viel, was wir auch in unseren Herzen haben, in unserem Leben, was wir noch zu tun haben, das ist so laut und das macht so eine Konfusion in unserem Kopf, dass wir dieses Ticken gar nicht mehr hören. Auf der anderen Seite, wer daran gewöhnt ist, hinzuhören, wer Ruhe zu sich gefunden hat, der wird dieses Ticken auch nie wieder verlieren. Das ist so, als ob man im Gästezimmer mit so einer riesen Uhr schläft, dass man unseren Schläger hat. So, und dann macht diese Uhr dann Tick, das ist eine Pendel. Boah, die Tick. Oder vielleicht anders, wenn so ein Häuserbesitzer ne, die so einen tropfenden Wasser haben. Das ist so ganz eigentlich nur Top. Aber wenn man sich einmal darauf fokussiert hat, kann man schon gar nicht mehr merken. Viel zu oft sind wir total verkauft, total schneid. Und dann fangen wir an zu beten. Und ich bete, siehst du, ich bete so innig. Und ich wiederhole ja immer wieder meine Gebete, weil es könnte ja sein, dass Gott ja in dem Augenblick nicht zugehört hat, und dann bete ich halt nochmal. Matthäus 6, Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. Darum macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was er bedürft, ehe ihr ihn darum betet. Hört doch gar nicht mit so Stimmen ändern und so Vibration. Das ist doch eine ganz andere Ebene. Wir dürfen unseren Vater in Himmel um alles beten. Und noch viel mehr als das, was wir erbeten, ist, dass Gott es gut mit uns meint. Gott weiß doch, was wir brauchen. Gott weiß doch, wo wir Angst haben und wo wir schwach sind. Gott weiß doch, wie wir so tun, als ob wir was begriffen hätten, in Wirklichkeit wir einfach nur das Leben stolpern. Er möchte, dass seine Kinder aufblühen. Gott möchte, dass du strahlst. Gott möchte dir Kraft geben. Nicht nur um sie heranstellen, weil du bist sowieso errettet als Christ. Aber für die, die dich sehen und um dich herumlaufen. Und das ist vielleicht auch ein Problem, was wir haben, wenn wir nicht fein mit Gott sind oder fein mit Christus sind. Alles, was wir beten, sind ja Wünschlisten. Ne? Erfüll uns das, also uns, mir. Ich bin ja auch so schwer vom Leben geplant. Das, was ich habe, hat kein anderer. Ich bin einzigartig in meinem Leben. Das Leben als Christ bedeutet, dass du Wunder sehen kannst. Das Leben als Christ bedeutet, dass du Wunder auslösen kannst. Was ist der Plan vom Heiligen Geist heute für dich? Was ist denn das Wort, das Gott heute bei dir einpflanzt? Du schläfst, setzt dich hin, schließt die Augen und hörst das Ticken von Gottes. Tick, seine Botschaft. Es gibt ja immer so eine Headline, und ich versuche die Sachen einfacher zu programmieren, den Kopf zu verankern. Bei mir ist es easy. Bei mir ist es immer mein Nächster. Wofür bin ich da? Für meinen Nächsten. Ich bin ja nicht so ein Beziehungsmensch, ich bin so oft verletzt, ich bin so enttäuscht, ich bin so gemein. Und deshalb machen wir das doch gar nicht so kompliziert. Also mein Leben ist sehr einfach. Ich lebe für meinen Nächsten. Allein zu leben ist ja schon schön, aber für den Nächsten zu leben, etwas weiter zu gehen. Das ist doch, wofür wir da sind. Wir sind doch nicht da, um uns zu verstecken. Alleinsein ist auch schön. Es gibt wenig Streit, wenig Widersinn. Ja, also Widerworte gibt es auch kaum. Aber das ist nicht das, wofür wir da sind. Das ist nicht unsere Natur. Sondern wir sind Gesellschaft. Wir sind hier, wir gehen hinaus. Und so macht es Gott mir ganz einfach. Immer nur mein Nächster. Der gerade am Telefon ist. Der gerade ganz oben im WhatsApp erscheint. Der mir gerade gegenübersteht, der, an den ich gerade denke. Und heute ist es ja ganz einfach: ein WhatsApp-Schreiben, ein Anruf, E-Mails, und so viel, das ist ja nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Status. Die Kommunikation ist so einfach geworden, dann können wir mit jedem kommunizieren und fragen, wie geht's dir? Heute gehe ich mit jemandem essen, der Christ ist. Morgen gehe ich mit jemandem essen, der kein Christ ist. Hauptsache, wir gehen nicht zum Essen. Das macht das Leben spannend. Neue Leute kennenzulernen, zu schauen, wie denkt ich, wie denkst du. Leise zu werden, auf Gott zu hören. Und dann merken wir, wie uns diese Dinge zufallen. Wie die Dinge funktionieren, was ja wirklich wichtig ist. Wie Gott durch mich wirken kann. Wie ich erstrahlen kann. Nicht für mich, weil eigentlich sehe ich das selber nicht. Ich strahle ja nach außen aus. Wir wissen ja gar nicht, wie stark oder schwach wir sind. Das wissen ja nur die anderen. Ich gebe Gott den kleinen Finger und er führt die gesamte Hand. Am Anfang habe ich was von Sodom vorgelesen. Und heute möchte ich in einen anderen Drive reingehen, die Geschichte, vielleicht kennt ihr diese Betrachtung auch nicht. Es geht um die Betrachtung der Bewohner, die da drin sind. Nicht von Abraham außerhalb der Stadt, gegenüber der Stadt, sondern was ist denn, wenn du selber in dieser Stadt lebst? Wie weit hast du dich denn dieser Stadt hingegeben? Wie weit bist du denn verstrickt in den Machenschaften? In Matthäus 16, Vers 9, spricht Jesus: Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wirst du auch im Himmel, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel geöffnet sein. Matthäus 16, 19 hätte ich jetzt gemeint. Matthäus 16, 19. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Vielleicht nur zu Petrus. Vielleicht zu uns einfach. Haben wir die Möglichkeit, die Macht tatsächlich, Sachen zu binden und zu lösen? Leiten wir das zu der Geschichte von Sodom ab. Aber um Gott zu diskutieren und philosophieren, über diese einzelne Stadt und möglich ist es ja überhaupt von Abraham, sich Gott gegenüberzustellen und in seine Pläne einzubringen. Wobei wir wissen ja gar nicht, ob es ja wirklich Gottes Plan war, so die Welt zu vernichten oder bis in der Sonne zu gehen oder nicht wie das Schicksal war, Abraham mit Gott zu reden. Ah, einmal, das ist auch so ein Aber wir, Abraham, sind mit Gott. Was ist denn, wenn die Geschichte nicht über Sodom läuft, sondern diese Geschichte läuft über Düsseldorf oder Hegel oder Monheim? Und Abraham redet mit Gott um unsere Städte und sagt, wenn es in Düsseldorf 50 Gerechte gibt, 40, 30, 20, wenn es nur noch einen einzigen Gerechten in Düsseldorf gibt, Gott, wirst du dann die Stadt vernichten? Und es einen Gerechten will. Was ist, wenn du denn dieser Gerechte bist, der verantwortlich ist für diese Stadt? Was ist, wenn es um dich geht? Wenn du der Einzige bist, um den es ankommt, diese Stadt zu erfüllen. Was schön, was ist, wenn du derjenige bist, den Gott auserwählt hat, für ihn zu wirken? Wenn er dich hier hingesendet hat, um für ihn Wunder zu vollbringen. Und wir versuchen dann, die Wunder ein bisschen wegzulaufen, um zu verstecken, vielleicht sogar von Wahrheit gefressen zu werden. Denn bloß nicht, ich möge doch lieber die Berge über mich erstürzen, als dass ich euch noch hingebe und für meinen Glauben einstehe. Glauben wir denn, wenn wir diese Auserwählten sind, dass wir ein sorgenfreies Leben haben? Oder nur, wenn wir weghören von diesem Thema? Wenn wir nicht den Appell von Gott hören? Wenn wir uns mit der Vergangenheit beißen? Wenn wir uns verstecken wollen? Wenn wir uns selbst bemitleiden? Wenn es doch allen anderen besser geht als mir selbst und wenn alle anderen es im Leben besser getroffen haben? Und der eine hat ein schönes Haus, und der andere hat doch eine hübsche Urlaubspreise, der andere ist gesund. Gott ist gerecht. Und er wird auch am Ende unsere Wunschliste erfüllen. Auf der anderen Seite gibt es einen Gegenspieler, den Satan. Und auch vergessen wir, dass es ja wirklich auch einen Gegenspieler gibt, einen aktiven, denn so wie wir ja auch an Gott glauben, also wir auch an Satan glauben, dass es ja wirklich Mächte gibt, die uns davon abbringen, von der Union in der Liebe Gottes zu sein, wenn wir es zulassen. Wer wird den Satan am härtesten dran nehmen? Wer wird es für andere vielleicht reicht eine Erkältung, braucht ein Christ eine ganze Runde gut. Mein Onkel sagte immer, das schärfste Schwert wird am heftigsten geschlagen, wird am stärksten geschlagen. Der stärkste Christ hat das schwerste Kreuz. Natürlich wirst du in deinem Christsein auf die Probe gestellt. Natürlich wirst du getestet und wirst geschlagen. Wenn du in so einer Situation bist, halte durch und freue dich, denn du wirst überwinden. Denn Gott wird dafür sorgen, dass du Kraft bekommst, um zu überwinden. Da wir aber unser Vater auch weiß, dass wir sehr oft zu schwach sind und zu vergänglich, lässt er uns auch nicht allein. Es geht vielleicht nicht nur um mich alleine in diesem Ort, sondern stellt uns Brüder und Geschwister zur Verfügung, die uns als Weggefährten auch begleiten sollen, mit denen wir zusammen durchs Leben gehen können, dass wir einander Last und auch Trost sein können. Gott hat uns so viele Kräfte gegeben, die wir für ihn einbringen können. Unseren festen Glauben, für den wir stehen können. Unsere Zuversicht. Dass wir keine Angst haben müssen zu stolpern. Dass wir keine Angst haben müssen, in diese Welt hineinzugehen und von der Dunkelheit aufgenommen zu werden, sondern dass wir immer für Gott stehen können. Und so sagt er uns auch und verspricht uns: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich unter ihnen. Jesus ist hier mitten unter uns. Und es ist wundervoll, in dieser Gemeinde zu leben. Danke, dass es euch gibt. Amen.
Zumal möchte ich heute drei Stellen lesen. Drei Stellen, ja. Die aufzeigen, wie Jesus gehandelt hat. Die erste Stelle ist Matthäus 26 bis 29. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihm an sie weiter und sagte: Trinkt alle daraus. Dies ist mein Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu jenem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings, im Reich meines Vaters, werde ich neuen Wein mit euch trinken. Hier sind die Einsetzungsworte des Maria. Jetzt habe ich noch eine Stelle, Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Da gibt Jesus uns einen Auftrag. Die 11 Jünger gingen dann nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige andere Zweifel zauderten. Da trat Jesus auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende. Das ist das, als Jesus denn zum Himmel aufgefahren war. Und jetzt lese ich die Stelle, wo es in Erfüllung gegangen ist. Nämlich in der Offenbarung. Offenbarung 19, die Verse 6 bis 9. Dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Es klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen. Halleluja! Gepriesen sei Gott! Unser Herr, der allmächtige Gott, hat nun seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht, eingekleidet in strahlend weißes Leinen. Die feinen Leinen stehen für die gerechten Taten der Heiligen. Dann befahl mir der Engel, schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind zuverlässige Gottes Worte. Das ist die Vollendung, die wir, und zwar zu der wir hingehen, ja. Und Jesus hat dafür ja auch gelitten, dass wir neue Menschen geworden sind. Geboren aus Wasser und Geist. Ich will jetzt für das Mahl danken. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der alles vollendet hat, damit wir so leben können, wie du es uns geboten hast, Herr. Hab Dank, dass du alles getan hast, dass wir es nur so annehmen sollen, wie du es auch haben willst, Herr. Du hast uns ein Zeichen dafür, das Brot gegeben und auch die Frucht des Weinstocks, dass wir uns immer wieder erinnern, du hast alles verbracht. Du hast gelitten und du hast dadurch uns den Weg frei gemacht, dass wir zu dir kommen, jetzt und später in Ewigkeit. Amen. Amen.